Talk mit Tees.
Wenn du so einen Beruf hast, wie ich, Poetin, das ist so schön, du kannst durch die Welt laufen als Beobachterin, das liebe ich. Naja, wenn du so jung Mama wirst, und ich war halt Hausfrau und Mama, ich wollte auch raus einfach. Und die Musik war für mich dann so meine Autonomie, meine Freiheit. Und dann bin ich losgefahren mit meiner Karre und hab alles selber gemacht. Manchmal, ey, da bin ich an der Autobahn raus und dachte, fuck, ich habe keinen Diesel mehr, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich da Songs gespielt und CDs verkauft an der Raste, so damit ich nochmal danken kann und weiterfahren, ne? Ich war aber so ein bockiges Dings und saß da in Tübingen, habe meine Songs geschrieben und habe gesagt, ja, aber wir müssen jetzt aufnehmen, weil ich will jetzt den Song rausballern. Und es ist nämlich nicht einfach nur irgendein Mittelfinger auf diesem Albumcover, sondern es ist mein Mittelfinger, also der mich Stimmt. so ausmacht. Viele haben sehr große Selbstzweifel, ich auch. Aber du musst es einfach trotzdem machen, so.
Und wir rennen über glühende Kohlen, Hand in Hand mit Schuhe aus. Reise, Reise, mein Liebster, heute wandern wir aus.
Mein Name ist Christian Tees und ich treffe immer wieder mal Personen oder auch Künstler, von denen ich der Meinung bin, wenn ihr sie noch nicht kennt, ihr müsst sie kennenlernen. So wie Liedermacherin Sarah Lesch heute. Wie ihr wahrscheinlich auch, liebe ich Popmusik, vermisse aber ab und zu ein bisschen Tiefe, ein bisschen Poesie, ein bisschen mehr Songs, die einen wirklich berühren. Und das schaffen eben die Liedermacher, die wir in Deutschland haben. Ob das nun Dota ist oder Max Prosa oder auch Sarah Lesch, mit der ich heute spreche. Eine Poetin, oft mit feministischem Hintergrund. Eine, die die Themen der Zeit auf der Haut brennen spürt und dazu originelle und eben wunderbar poetische Texte schreibt. Mittlerweile hat sie mehrere Alben. Das Album, das 2024 erscheint, ist ein kleines bisschen anders. Die Poesie ist immer noch da, aber die Musik ist ein bisschen rockiger. Eigentlich kommt sie auch aus dem Punk. Ich fand es ganz toll, wie offen sie erzählt hat und wie reflektiert. Und dass es bei ihr auch gar nicht darum geht, anderen zu sagen, wie alles funktioniert. Sie ist ein gutes Beispiel dafür, dass Krawall auch sympathisch geht. Und ich fand es interessant zu hören, wie alles angefangen hat, nämlich in der eigenen Küche. Getroffen haben wir uns in Leipzig, ihrer Heimatstadt, wo sie mittlerweile lebt. Und ich war kurz vorher noch etwas trinken mit einer Freundin aus Leipzig, die mir nur sagte, Sarah ist hier Kult. Schön, dass ihr dabei seid und Sarah Lesch ein bisschen kennenlernt in diesem Talk mit Tees.
Ein Podcast von SWR 3.
Hallo und guten Tag. Mein Name ist Christian Tees und
Sarah Lesch.
Das hätten wir absprechen müssen natürlich, ne, dass du jetzt deinen Namen sagst.
Ja, also das geht jetzt so gar nicht. Woher soll ich das denn vorher wissen, so, wie ich heiße?
Sarah, eine unserer erfolgreichsten Liedermacherinnen in Deutschland. Viel Poesie, viel Haltung. In deinen Texten singst du von einem rosa Elefanten zum Beispiel am Esstisch oder von Säbelzahntigern, die ums Haus schleichen. Bilder, die dann aber auch natürlich für größere gesellschaftliche Missstände oder auch Zusammenhänge stehen. So, das ist Sarah. Es kommt auch bald ein neues Album und das wird ein bisschen rockiger als bisher. Gute Nachrichten heißt das. Vorne auf dem Cover mit so einem Fuckfinger, der uns gilt. Sarah, wo kommt denn die Wut her?
Ja, es gibt ja genug Gründe für die Wut, ne? Und ja, irgendwie ist es, fand ich das ganz, ganz schön in der Kombi tatsächlich. Also für mich hat das so eine geile Bildsprache in der Kombi mit der Aussage, jetzt kommen endlich mal gute Nachrichten, Leute.
Endlich mal. Wir sind in Leipzig hier, dein Heimatort.
Genau.
Bewusst gewählt, Familie ist auch hier. Du bist ein Kind des Ostens und du bist ein Kind des Westens gleichzeitig. Ist alles nicht so ganz eindeutig. Du bist hier in der Nähe geboren, in Sachsen, in Altenburg. Hast also auch eine Ossi-Familie, warst aber lange Zeit ein Kind des Westens in Baden-Württemberg.
Richtig.
In Tübingen. Kannst du es sprechen? Ich kann es nicht.
Ich kann es ein bisschen schwätzen, ja. Wir können es auch schwäbisch reden, das ist kein Problem. Es könnte aber sein, es klingt ein bisschen nach Heilbronn, weil da habe ich auch mal gewohnt.
Aber es klingt auf jeden Fall gut.
Dankeschön.
Es klingt auf jeden Fall gut. Ja, Tübingen war lange dein Zuhause. Du warst anfangs Erzieherin auch dort, bevor du dann wirklich Musik gemacht hast. Im Kinderhaus Waldhörnle.
Genau.
Wann warst du das letzte Mal da?
In Tübingen.
Im Kinderhaus Waldhörnle.
Im Kinderhaus Waldhörnle. Also tatsächlich spielen wir ja, wenn wir in Tübingen sind, immer im Sudhaus. Und ja. Das ist ja direkt dahinter das Kinderhaus Waldhörnle. Also im Haus war ich nicht, aber ich bin natürlich hochgeschlichen durch den Wald, als wir dort unser Konzert hatten, das letzte. Ja. Also wie lange ist das jetzt her? Es war, glaube ich, im letzten Sommer. oder so. Und genau, da bin ich natürlich da vorbeigehuscht, weil das war ein ganz schöner Ort für mich. Also ich war dort sehr, sehr gerne.
Ist die Chefin noch die gleiche?
Nee,
von früher? Hat gewechselt.
Die ist in Rente, das war die Bärbel. Und die hat zu mir damals gesagt, du musst jetzt los mit der Musik, gell? Sonst machst du es später. Erzieherin sein kannst du immer noch später.
Das war 2015. Und dann hast du schwerpunktmäßig wirklich mit der Musik angefangen. Was vermisst du von Tübingen noch heutzutage? Denn es ist ja eine wahnsinnig schöne Stadt. Also es ist wahnsinnig kuschelig und auch klein.
Genau das vermisse ich. Also das Kuschelige, das Hutzlige. Also ich bin von Anfang an in Tübingen so verliebt gewesen. Also es gibt manchmal Orte, an die komme ich und ich denke, oh mein Gott, hier will ich mal wohnen. Und das war in Tübingen auch so, weil es so pittoresk ist und so. Es ist ein wahnsinnig schönes Lebensgefühl. Ich habe dort auch am Wald gewohnt und ich liebe den Wald und den vermisse ich sehr, sehr. Und ja, und die Menschen so, ne? Also ich meine, das gibt unfassbar viele Kulturen da und irgendwie es ist so bunt und so lebendig dort. Und ja, ich vermisse es wirklich sehr. Ich habe echt viel Heimweh.
Jetzt musst du gleich natürlich was Schönes über Leipzig sagen.
Ja,
ansonsten
auf jeden
denken
Fall.
Alle, warum wohnt sie denn in Leipzig, um Himmels Willen?
Aber dafür müsste ich jetzt nach Tübingen ziehen, weil dann kann ich wieder jammern, weißt du? Dann kann ich sagen, ich vermisse Leipzig, weil es war irgendwie total... Also ich finde, Leipzig ist auf jeden Fall eine richtig coole Stadt. Mhm. Hier geht unheimlich viel ab. Und ich kenne hier unfassbar viele tolle Menschen. Und natürlich kann hier das Ossi-Kind in mir total aufleben, weil das sind zwei völlig unterschiedliche Welten. Das muss man wirklich sagen. Ja, das ist immer noch so, also meiner Meinung nach zumindest.
Woran merkt man das am allerdeutlichsten? Dass es noch zwei Welten sind. Außer an den Umfragen bei Wahlen natürlich.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Und der politischen Landschaft, klar.
Ja,
das also bringt ein bisschen eine Freundin von mir zur Verzweiflung. Also die wohnt in Leipzig seit 20 Jahren, die liebt es. Aber es ist ein bisschen die politische Situation, die sie verzweifeln lässt.
Ja, also ich merke es, ja, das stimmt. Aber ich merke es auch, also was mir hier sehr fehlt, ist, was ich halt sehr kenne aus meiner Kindheit und wie ich aufgewachsen bin, sind so einfach andere Kulturen, viele, viele andere Kulturen. Also zum Beispiel gibt es ja hier in Leipzig die Eisenbahnstraße, da sind auch viele türkische Händler und sowas in der Art und das ist hier für die Leipziger so ein bisschen... Ja, manchmal so verschrien irgendwie und ich finde es halt, das ist wie im Wedding oder so oder wie in Heilbronn halt. Und das fehlt hier so ein bisschen, dass es so ein bisschen bunter ist, finde ich. Und das ist einfach nur weniger halt, ne? Und ansonsten würde ich sagen, ich merke das schon, dass ich auch als Kind einer Ossi-Mama, die irgendwie voll berufstätig und bei uns ist so gewesen, irgendwie die Familie zieht die Kinder groß, also alle zusammen und die Mamas gehen natürlich arbeiten und irgendwie, also es ist sehr viel emanzipierter so ein bisschen, ne? Und was man halt hier hat, ist so, dass als ich hergezogen bin mit meinem Sohn damals, da war irgendwie, standen da auf einmal irgendwelche Leute vor meiner Tür und haben gesagt, wir haben gehört, du ziehst hier alleine mit Kind hin, brauchst du jemanden zum Tragen helfen? Und das war einfach so klar, okay, es gibt hier so eine ganz andere Art von Gemeinschaft. Und ich finde, in Schwaben war das immer sehr schwer, irgendwo reinzukommen. Also man muss erstmal immer ein paar, man muss sich ein bisschen anders beweisen, um irgendwo ein Teil des Kreises zu werden sozusagen.
Ja.
Das läuft hier alles so ein bisschen, ey, jetzt lass doch mal gleich miteinander reden und irgendwie bei dir im Wohnzimmer treffen. So. Das ist noch ein bisschen eine andere Lebenskultur einfach.
In Tübingen, da hätten sie gesagt, herzlich willkommen. Das ist übrigens der Plan für die Kehrwoche.
Genau, das ist der Plan für die Kehrwoche. Und hier ist so, weiß ich auch, meine Familie wohnt ja in Altenburg. Ne? Und wenn man da hinkommt, dann ist es auch wurscht, welche Freunde ich mitbringe. Dann sagt meine Tante, also ich lege mich jetzt auf der Couch, hier sind die Schnitten geschmiert. Kaffeemaschine, wisst ihr ja, wo sie steht.
Ja.
Und das ist irgendwie so klar, irgendwie, dass es einfach alle willkommen sind und man fühlt sich direkt zu Hause. Das hat immer so ein bisschen was Handfesteres irgendwie.
Das ist ja eigentlich auch viel mehr dein Ding, oder? Als das in Tübingen, so schön das doch ist. Aber eigentlich ist doch, oder dieses in der Gemeinschaft, außerdem bist du hier im Auge des Tigers.
Ja, also ich weiß nicht, ob das mehr mein Ding ist. Das weiß ich gar nicht, wirklich. Weil ich habe echt auch früher gedacht, so immer, wollte mich total von den Schwaben abgrenzen und ich bin ja Ossi und das ist ja was ganz anderes. Und mir war auch das sehr Christliche sehr fern. Also als ich Kind war, waren ja um mich rum, hatten alle Carport und Gästeklo und irgendwie so einen Bausparvertrag.
Und das ist christlich.
Nee. Und dazu waren sie noch, da war es irgendwie total normal. Die waren alle total christlich aufgewachsen und ich bin damit gar nicht so aufgewachsen. Und es ist mir so ein bisschen fremd gewesen und ich dachte immer so, nee, ich bin irgendwie ganz anders als die. Und seit ich aber nicht mehr da bin, merke ich schon, dass ich auch nicht einfach nur Ossi bin. Das stimmt auch nicht. Und ich glaube, für die bin ich hier manchmal auch so ein blöder Wessi. Also vielleicht denken die sich auch, oh Gott, wie ist die denn drauf? Ist ja voll Wessi-mäßig.
Okay, aber dieses blöder Wessi, merkt man das oft, diese Attitüde? Blöder Wessi?
Ich glaube, es gibt schon, das kann man natürlich jetzt schwer so pauschal sagen. Ich glaube, da würden sich viele beschweren. Ich höre schon den Shitstorm regnen, aber es ist, glaube ich, schon so, dass viele Menschen hier sich einfach auch, das Gefühl haben, sich zu wehren zu müssen gegen eine gewisse Haltung. Also ich finde fast umgekehrt schlimmer. Ich finde, im Westen gibt es viel mehr dieses Herabschauen auf die Ossis. Mhm. Das finde ich eigentlich viel krasser. Ich habe eben im Osten eher das Gefühl, es ist mit einem kleinen Augenzwinkern so ein bisschen, ich wehre mich eigentlich gegen diese Sicht auf uns. Ja. Na, was ich sehr, sehr gut verstehen kann, weil ich finde das oft sehr vermessen. Ja, nicht ganz fair.
Hier auf jeden Fall deine Heimat, Leipzig jetzt.
Ja.
Das war auch für Bärbel okay, die dich dann losgeschickt hat. Die offensichtlich auch gemerkt hat, Sarah, du musst auch Musik machen. Wann fing das an bei dir? Dieses Bedürfnis, sich auszudrücken, Botschaften zu senden dann, kommt ja bei dir von innen, spürt man ja, also an deiner Musik.
Mhm.
Wann fing das an bei dir?
Also das fing an, als ich ganz, ganz klein war.
Okay.
Ich war irgendwie schon immer ich weiß noch, dass ich in meinem Kinderzimmer schon immer vorm Spiegel stand und gesungen habe und mit der Haarbürste und dann musste ich immer Auftritte machen im Wohnzimmer. Also die anderen mussten meine Auftritte angucken im Wohnzimmer, so muss ich sagen. Also mich hat niemand dazu gezwungen, wirklich nicht. Und ich habe sehr früh schon auf Bühnen gestanden, weil ich getanzt habe. Und meine Mama wollte aber nicht so richtig gerne, dass ich Musik mache, weil mein Vater und sie, die haben sich getrennt, bevor ich geboren bin, aber er war ja Musiker in der DDR. Der hat bei Amo und die Kids gespielt und auch beim Prinzen und so. Und ich glaube, er hat ihr ganz schön wehgetan. Er hatte einen ganz schönen Rock'n'Roll-Lifestyle. Und
also war der nicht auch Teil des Erzgebirgsduos?
Genau.
Denn das klingt gar nicht nach Rock'n'Roll-Lifestyle.
Erwischt. Aber das war nach der Wende.
Das war nach der Wende.
Und das hat ihn auch sehr unglücklich gemacht. Also irgendwann hat er gesagt, Schlager mache ich nicht, vergiss es. War ein bisschen wie bei Tamara Danz, die ja auch gesagt hat, ich mache doch jetzt keinen Schlager, wollt ihr mich verarschen oder was? Also wo man ihr gesagt hat, du musst jetzt hier für die ganze Republik singen und nicht nur für die Ossis, oder hat sie gesagt, ihr habt ja wohl einen Vogel, ich mache einfach, was ich mache und so, ne?
Ja.
War so ähnlich bei meinem Vater auch, aber der hat sich ein bisschen überreden lassen. Also Schlager, das kommt super an im Westen, jetzt machen wir das schön Erzgebirgsduo. Und mein Vater ist aber eigentlich auch ein Rocker gewesen.
Okay.
Genau, und meine Mama, die hat schon, glaube ich, auch sich für mich gewünscht, dass ich einen sichereren Weg habe oder vielleicht auch gespürt, dass ich da irgendwie, ja, wie man das so hat als Mama, geht mir mit meinem Sohn auch so. Und und ich habe dann aber irgendwie so gemerkt, das ruft mich und ich will Gitarre spielen und ich habe ja nun, wie man das auf dem Cover des neuen Albums auch sieht, einen kurzen Mittelfinger. Ich hatte mal einen Unfall als Kind, also das heißt, deswegen ist es auch der Mittelfinger.
Stimmt, dir fehlt ein Glied, also oben, das Äußerste.
Und es ist nämlich nicht einfach nur irgendein Mittelfinger auf diesem Albumcover, sondern es ist mein Mittelfinger, also der mich so ausmacht. Genau, und ich habe dann irgendwann, habe ich es einfach trotzdem gemacht, trotzdem irgendwie mir selber beigebracht, Gitarre zu spielen und war aber noch weit davon weg, eigene Songs zu schreiben, aber eigentlich eher, weil ich dachte, das könnte ich nicht. Nee, und als ich dann Mama geworden bin, ich war ja schon früh, schon mit 18.
Ja. Aus Versehen? Also es war kein Wunschkind,
war
vermutlich
kein Wunschkind.
Mit 18
also,
dann.
Ja, genau, das war nicht geplant. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, Mensch, alle gehen irgendwie ins Ausland oder in andere Städte und ich sitze hier zu Hause und passe aufs Kind auf. Und dann hatte ich so eine Sehnsucht und so eine Langeweile und dann habe ich wirklich angefangen, mir selber so die Abende schön zu machen mit Musik. Also so, dann habe ich Gitarre geübt und habe das irgendwie aufgenommen und fand das irgendwie witzig, mich selber zu hören. Man findet es ja immer ein bisschen schrecklich. Die meisten Menschen kennen das, wenn du deine eigene Stimme hörst. Schrecklich.
Ja, klar.
Und es ist aber auch faszinierend für mich gewesen, weil es ist heute noch so, wenn ich Songs schreibe und ich kann nicht aufhören, mir die selber anzuhören. Also ich nehme die dann auf und erzähle mir selber auf dem Ohr meine Lieder und gehe dabei joggen oder so. Und wenn das auf mich so einen Sog hat und ich kann nicht aufhören, das Lied zu hören, dann weiß ich, oh, das ist ein guter Song, der macht irgendwie süchtig. Ne? Und das war eben da auch so. Und dann kam YouTube und Facebook.
Okay.
Und das war natürlich so ein Fenster zur Welt. Also ich meine, du konntest auf YouTube, kannst du irgendeinen alten Computer haben, kannst du aufklappen, fängst an zu singen, lädst das hoch und plötzlich haben das 100 Leute gesehen.
Okay, und das hast du gemacht?
Ja, das habe ich gemacht.
Was war der allererste Song, den du hochgeladen hast?
Also der erste Song, den ich geschrieben habe, war es nicht, aber der erste Song, den ich hochgeladen habe, war ein total bescheuertes, mit einem französischen Akzent gesungenes Lied auf der Ukulele. Ich hatte für den Kindergarten damals so eine kleine Baton Rouge 20-Euro-Ukulele aus Plaste irgendwie gefühlt, also aus Sperrholz irgendwie. Und dann habe ich damit so, da konnte ich zwei Akkorde und damit habe ich einen Song geschrieben, der heißt Sorry Baby und ist aufs erste Album auch gekommen. Also völlig bescheuert eigentlich. Und dann hatte ich plötzlich Leute, die mir geschrieben haben, du hast einen Fanclub auf Hawaii. Und also das war irgendwie verrückt. Man konnte plötzlich so mit der ganzen Welt kommunizieren. Also ich weiß nicht, ich bin ja fast verführt gerade zu sagen, also das waren noch Zeiten. Aber das waren wirklich noch Zeiten.
Ja,
heiliger Strauß.
Wenn man das sagt, dann hat man sofort ein schlechtes Gewissen, weil man da irgendwie so Alter demonstriert.
Ja.
Früher war es besser. Manches war wirklich früher besser, oder? Mhm. Da sind wir uns einig. Manches.
Ja, manches auch nicht und manches,
manches
auch,
genau. Auch nicht. Ja. Ach guck mal, und da bist du in die Welt hinaus. Und wann wurde es professionell? Wann hast du zum ersten Mal wirklich aufgenommen? Und wann kam der Gedanke, ich mache eine CD als erstes?
Ja, der kam damals durch meinen damaligen Partner, der hat am Theater gearbeitet, Kinder- und Jugendtheater. Und ich habe dann auch, also in Tübingen, ne, und ich habe dann da auch mal so ein bisschen Songs geschrieben für die Stücke. Und wir haben also Stücke zusammengeschrieben auch. Und wir waren immer viel zusammen kreativ. Und es gab natürlich an diesem Theater auch tolle MusikerInnen. Und dann war der erste Song, den ich geschrieben habe, der heißt Der Kapitän. Mhm. Und erzählt die Geschichte von meinem damaligen Schwiegerpapa. Der Stefan Schmidt, der eben die Kapanamur gefahren ist und Flüchtlinge aus Seenot gerettet hat. Und genau. Und der hat, das ist ein, wir haben uns einfach, also wir sind heute noch Familie und irgendwie eine große Liebe füreinander. Und er hat gesagt, Sarah, du musst jetzt eine CD machen. Also ich bezahle dir das.
Er war es, der Herr Kapitän war das.
Ja, und dann hat es damals, also er hat es mit angeschoben, ne? Und dann, ja, meine Güte, dann hat man das irgendwie im Keller zusammengetröselt und alles möglichst billig aufgenommen. Die erste Pressung kostete dann irgendwie 800 Euro oder so. Und dann waren aber die CDs sofort ausverkauft, also weil auch so viele mich dann unterstützt haben. Und immer wenn ich irgendwo Auftritte gespielt habe, dann am Anfang habe ich viel Benefits-Sachen gemacht und habe auch wirklich für, also an jeder Tanke für einen Appel und ein Ei gespielt, ne? So, weil ich wollte einfach Gigs haben. Das war für mich. Naja, wenn du so jung Mama wirst, so, und ich war halt Hausfrau und Mama, also ich habe schon immer Jobs gehabt, so ein bisschen, aber ich wollte auch raus einfach. Und die Musik war für mich dann so meine Autonomie, meine Freiheit. Und dann bin ich losgefahren mit meiner Karre und habe alles selber gemacht. So, habe irgendwie immer wieder Anfragen bekommen, wenn ich irgendwo gespielt habe, wieder Leute kennengelernt. Und wie gesagt, und auf Facebook und so, da konnte man damals auch wirklich noch viel reißen. Also da
das stimmt.
Hat man sich dann so ein bisschen durchgegoogelt bei den anderen. Also wie zum Beispiel habe ich damals Fee Badenius entdeckt. Weiß nicht, ob du die auch kennst.
Ich kenne die nicht.
Ist auch eine ganz, ganz lustige und spannende Liedermacherin, schlaue Liedermacherin.
Ab und zu entdecke ich bei dir nämlich irgendwelche Leute, die du sprichst. Zum Beispiel dein geliebter Lukas Meister, der taucht immer und überall auf.
Ja.
Aber ich habe noch nie den in Ruhe gehört.
Oh.
Weißt du, anders als jetzt Dota oder Max Prosa oder so weiter. Und den habe ich mir, gestern habe ich mir nochmal, als ein bisschen gelesen, habe ich mir extra, ich habe ihm extra angefangen zu folgen, weil ich einfach mehr Songs von ihm hören möchte in nächster Zeit.
Sehr gut, sehr gut.
Und Fee Badenius, den Namen kenne ich wohl, aber ich habe noch nie etwas von ihr gehört.
Genau, und die habe ich da entdeckt damals und dann habe ich einfach geguckt, wo tritt die denn so auf? Und dann habe ich die Leute auch angeschrieben. Und natürlich, jetzt, man muss da schon einen echten Bibi Blocksberg gehen haben. Also was ich glaube, ich kann echt Danke sagen, dass meine Mama so inkonsequent war, weil ich wusste immer, dass ich diskutieren kann und dann komme ich doch zu meinem Ziel irgendwie.
Mhm.
Weißt du, was ich meine?
Ja, was vor allem sehr, sehr gesund ist, im Kindergarten wird ja auch darauf geachtet, können Kinder sich gegen ihre Eltern auch mal durchsetzen?
Ja.
Wichtiger Teil einer Entwicklungsstufe, ne?
Genau. Und da, war das irgendwie so, dass ich früher natürlich denke, man irgendwie, naja, du musst Hauptsache gut sein. Also du musst alles können, was du da machst. Und ich konnte gar nichts, also ich konnte schon gar nicht irgendwas auf der Gitarre. Ich glaube, ich habe dann später sehr gut gelernt, wie man oben performt, weil ich unten wirklich nicht gut war. Weißt du? Also an den Händen.
Oben performen heißt
aber im Gesicht schön, also
singen oder
die
Gestik,
Geschichte
Mimik
erzählen. Genau. Richtig, oh, Annie, hör mir zu, guck mir ins Gesicht, ne? Und du lernst wirklich dann besser zu performen, weil du kannst unten nur Amol Emol, das darf niemandem auffallen, so ungefähr. Mhm. Und ich habe halt festgestellt, naja, eigentlich ist auch viel echt Biss dabei und dass du wirklich dich tausendmal irgendwo bewirbst und nicht locker lässt und immer wieder sagst, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich. Und das ist natürlich eine super anstrengende Zeit gewesen, aber es gab gar keine Option, ja, das nicht zu machen.
Also muss man dafür Selbstbewusstsein haben, um das zu machen? Oder einfach nur
es
wollen?
Man muss es einfach trotzdem machen. Also die meisten KünstlerInnen, die ich kenne, haben genau wie ich ein sehr schlechtes Selbstbewusstsein. Das denkt man gar nicht, aber,
ja, aber
viele haben sehr große Selbstzweifel. Ich auch. Ich bin erstens ein ganz ängstlicher Mensch und zweitens einfach auch kein Mensch, der ein riesen Selbstwert oder Selbstbewusstsein hat. Aber du musst es einfach trotzdem machen. So.
Das, was ist das Bibi Blocksberg-Gehen?
Genau das. Dass du sagst, ich gehe jetzt zum Bürgermeister und ich lasse mir das nicht gefallen.
Stimmt, ja, ich war nicht mehr so vertraut mit Bibi Blocksberg. Mhm. Ich dachte, vielleicht kannst du auf irgendeinem Besen reiten.
Ach so, das könnte ich eigentlich auch mal ausprobieren. Stimmt. Das würde mir auf jeden Fall helfen beim Touren. Immer das ganze Autofahren ist ja auch so schlecht für die Umwelt und für den Rücken. Ja. Aber auf so einem Besen.
Ich weiß nicht, wie schnell die sind, die Besen. Spielt ja auch eine Rolle.
Ja, aber du kannst eine Luftlinie ohne Stau.
Also, natürlich.
Nur ist halt kalt.
Da kann er doch so langsam sein.
Ja, stimmt.
Und dann kam das erste Album. Auch richtig.
Genau.
Das hast du noch als Chansonnette.
Oh ja.
Was ja,
ja, ja.
Oder das war dein Titel war? Chansonnette.
Ja, das kam aus dem Norden, weil ich habe diese Benefiz-Sachen da immer gespielt für damals so eine politische Organisation, die sich dafür eingesetzt hat, dass die Leute informiert werden, was an den EU-Außengrenzen passiert. Damals habe ich noch gedacht, wenn wir das wissen, dann werden wir was dagegen tun. Jetzt wissen wir es und es ist wirklich echt ermüdend, dass es immer noch furchtbar, dass es immer noch so schlimm ist. Und genau, und damals haben die immer gesagt, na komm, die kleine Chansonette nächstes Jahr auch wieder. Und daher kam das. Ne?
Nein. Und ich hatte das gelesen und dachte aber, okay, ist das eher sächsisch? Non Chansonette?
Siehst
oder
du,
so?
Auch witzig.
Und da war ich nicht sicher. Chansonette. Aber eigentlich klingt es in Norddeutsch, habe ich gedacht.
Ja, ist es war auch. Es hast ist du auch richtig Norddeutsch gedacht. Genau, es ist Norddeutsch. Aber ich habe es dann abgelegt. Ich dachte, nee, also es ist auch Quatsch irgendwie. Genau.
Die Chansonette vom Vater. Dem Rock'n'Roll-Musiker, den du aber wann erst kennengelernt hast? Sehr spät.
Ja,
also
ja.
Die Eltern hatten sich getrennt und waren aber so miteinander verfeindet, dass sie keinen Kontakt gehalten haben.
Genau.
Oder wusste er gar nicht, dass es dich gibt?
Doch, er wusste das und verfeindet waren die auch nicht, das kann man so nicht sagen, aber wir hatten einfach, ich glaube, das war irgendwie damals auch so, nicht, also ich meine, heute ist es ja zum Glück so, dass beide Eltern, also dass die Kinder so ein Anrecht haben auch auf ihre beiden Eltern und auch auf den Umgang. Und das war damals halt nicht so. Also meine Mutter hat das entschieden, sicherlich im allerbesten Sinne für mich und hat eben gedacht, ne, so, das ist besser für mich, weil mein Vater, glaube ich, ziemlich rumgeeiert, glaube ich.
Okay, ja.
Und vielleicht hat sie gedacht, so eine unsichere Bindung ist vielleicht beschissener als eine, wo klar ist, okay, dann machen wir das jetzt allein. Und ich hatte ja auch noch meine Großeltern und so. Und genau, und dann habe ich mit meinem Vater sehr spät Kontakt aufgenommen.
Wann? Wie alt warst du da?
Also einmal als Teenager und da haben wir uns einmal kurz gesehen und dann habe ich nochmal später Kontakt aufgenommen. Da war ich so Ende 20, Anfang 30 irgendwie.
Wow.
Also als ich nach Leipzig gezogen bin dann.
Wie spät? Wie spät? Und diese erste Begegnung? Man kann sich das eigentlich nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Entweder ist man enttäuscht und sagt, okay, den muss ich jetzt nicht mehr wiedersehen in nächster Zeit. Oder man sagt, ich habe jetzt auch einen Vater. Und so, und der ist ja auch noch Musiker.
Genau, also es war schon der Hammer, weil es einfach, erstens mal sind wir uns super ähnlich. Und ich habe gedacht, wow, ich bin ja wie du. Deshalb bin ich so. Weil ohne dass ich habe eine ganz liebe Familie, aber ich habe mich manchmal trotzdem wie ein Weirdo gefühlt einfach, weil ich so natürlich trotzdem irgendwie anders war auf manchen Ebenen. Gar nicht schlimm oder so, aber das ist einfach so ein inneres Gefühl. Das hat mir irgendwie gefehlt. Das war irgendwie so ein Teil meiner Identität, der gefehlt hat. Und natürlich habe ich auch noch, also was natürlich auch noch ein Riesengeschenk ist, ich habe zwei ganz tolle Geschwister. Und mein Bruder ist auch Musiker, der ist Punkmusiker und hat eine Punkband hier in Leipzig und wir haben uns auch dann kennengelernt und das war Big Love at First Sight. Wir sind jetzt noch, also jeden Sonntag Tatort gucken zusammen und so.
Na wirklich?
Ja wirklich, wir sind richtig Family und mit meinem Vater ist es aber so, dass ich sag mal so, also ne, ich fand es traurig dann, dass ich ihn nicht früher hatte und ist ein ganz, ganz toller Mensch und ich schätze ihn wahnsinnig und er ist auch super lieb und ist total für mich da, aber nichtsdestotrotz merkt man einfach, dass diese Zeit fehlt, weißt du?
Okay,
also ich hatte einen Stiefvater, mit dem ich aufgewachsen bin Und der war jetzt, ich sag mal, wir haben uns jetzt nicht immer so super vertragen, aber er war derjenige, der immer da war. Und das ist manchmal noch dann eher vielleicht so eine innerliche Vaterfigur für einen. Also die Person, die weiß, wie man ist, wenn man im Alltag ist,
natürlich,
weißt du?
Zwischen dem leiblichen Vater und dir bleibt immer so eine Distanz, gell?
Genau.
Also, okay. Ja. Da fehlen so ein paar Emotionen letztendlich.
So, vor allem Erlebnisse, Alltag und auch das sich streiten und Scheiße miteinander durchhaben. Und das kann ich nur sagen für alle Eltern, die zuhören. Ey, lasst, wenn es irgendwie geht, also wenn es nicht um super schlimme Gewalt geht, oh, klar, also das ist was ganz anderes, davon spreche ich nicht, aber... Ja. Dann versucht das irgendwie, auch wenn ihr den anderen Elternteil richtig scheiße findet, dass das Kind einfach weiß, wer sind meine Eltern und auch, wie sind die, wenn sie scheiße drauf sind und wenn sie irgendwie sich gerade nicht die Zähne geputzt haben, wie riechen die dann? Ich glaube, das ist wichtig.
So. Wie wichtig war es dir, dass dein Vater dich dann auf der Bühne auch erlebt, dich als Musikerin?
Ja, das war natürlich für mich total wichtig. Also ich bin damals nach Leipzig gezogen und ich wusste, okay, ich habe hier ein paar Konzerte und ich habe gespielt.
2015 dann ungefähr.
Nee, 16.
2016. Und das ist noch gar nicht so lange her.
Nee, das stimmt. Oh Gott, oder? Gott. Nee, das ist wirklich noch nicht so lange. Und dann habe ich gespielt damals in der alten Handelsbörse hier in Leipzig. Und mein Vater hatte dort damals auch sein allererstes Konzert als kleiner Stöpke an der Geige. Und dann habe ich gedacht, oh, ich wünsche mir so, dass der kommt. Und dann dachte ich immer, vielleicht läuft er ja an einem Plakat vorbei. Und dann kommt er und dann sitzt er da einfach. Und dann dachte ich irgendwann so, oh Sarah, also vielleicht musst du ihn auch einfach fragen, weil sonst passiert es halt nie. Mhm. Genau, und dann habe ich ihm Kontakt aufgenommen und habe gesagt, Papa, ich will, dass du kommst. Und dann ist er gekommen und hat sich das angeschaut. Und das war, ja, war natürlich toll und super aufregend.
Obwohl dieses Liedermacher-Ding... wahrscheinlich gar nicht sein Ding war, eigentlich, von Natur aus, oder?
Das würde ich so nicht sagen, also okay. Nur weil er andere Musik macht, also er hat auch zu mir gesagt, du hast die Texte geschrieben, die ich gerne geschrieben hätte, also das ist natürlich auch ein wahnsinnig abgefahrener Moment gewesen, ne? weil er wirklich auch, also es gab viele Momente, wo er mich auch angerufen hat und eine Stunde lang erzählt hat, wie heftig und krass für ihn das war, jetzt mein Album anzuhören, ne? Und ich so dachte, was für eine Wertschätzung, also so eine von so jemandem, das so zu hören, dass der dich so fühlt und dass der so versteht, was du da erzählst und dir dann noch sagt, das sind Texte, die hätte ich gerne damals geschrieben.
Ey, damit hat er ein paar Jahre Abwesenheit wieder gut gemacht, mit so einem Satz.
Irgendwie schon, ja.
Ich glaube, es geht nicht schöner.
Hm.
Wie versteht ihr euch heute?
Gut, also wir sehen uns nicht so wahnsinnig oft, aber ich sehe sowieso viele Leute nicht so wahnsinnig oft, weil ich einfach wirklich viel unterwegs bin auch.
Ja.
Genau. Aber wir verstehen uns sehr gut. Ja.
Wenn jemand, der uns jetzt zuhört und auch ganz fasziniert ist, aber noch gar kein Album und gar kein Lied von dir gehört hat, was ist für dich persönlich ein schöner Einstiegssong, den du gerne als erstes Mal an diese Person schicken möchtest, weil du mit dem Text einfach total happy bist, Musik sowieso, weil du vielleicht auch weißt, dieser Song kommt unglaublich gut an. Welcher Song wäre es?
Hm. Das ist die blödeste Frage, finde ich, die ich kriegen kann.
Und weißt du was? Und ich wollte sie auch gar nicht stellen, weil sie so klischee-mäßig klingt. Du, wenn dich noch keiner kennt, welcher Song wäre? Nee, aber es ist so eine Klischee-Frage, die man eigentlich vermeiden möchte. Aber sie macht trotzdem in diesem Zusammenhang irgendwie total Sinn, weil man hat es ja, du kennst den Künstler, du kennst Feber Denius und sagst, Christian, jetzt guck mal, du musst die hören. Pass mal, hör dir mal den Song an. Irgendeinen hättest du vielleicht.
Ja.
Obwohl das immer schwer ist, man muss dann auswählen.
Das stimmt.
Aber man braucht einen Einstieg für jemanden, um ihn auch oder sie dafür zu begeistern. Mhm. Und was könnte es sein? Ich meine, Testament ist ein Song, über den wir noch sprechen werden. Der hat so viele Klicks und so viele Fans. Logisch. Mhm. Aber vielleicht ist es nicht gerade Testament unbedingt bei dir.
Ja, es ist ganz witzig. Also ich finde es übrigens total okay, dass du es fragst. Ich musste trotzdem sagen, was für eine blöde Frage, weil mir jetzt natürlich tausend Sachen einfallen. Und ich natürlich gerade intuitiv einen ganz anderen Song im Kopf hatte. Mhm. Und zwar dachte ich an eine Geschichte vom Pferd. Und da denkt jetzt niemand dran, dass ich diesen Song nennen würde. Aber das ist ein 10-Minuten-Song über eine Heldengeschichte, die ich mir selbst geschrieben habe an einem Punkt, wo ich dachte, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll und wie ich das alles alleine schaffen soll. Und ich saß in der Uckermark, weiß ich noch genau, in so einer Hütte und es hat draußen gestürmt wie Sau und ich habe gedacht, okay, jetzt ist dieser Punkt. Das war auch da, als ich nach Leipzig gegangen bin damals und mit Testament ziemlich durch die Decke gewumst bin und nicht wusste, wie ich damit umgehe. Und da habe ich mir eine Geschichte vom Pferd geschrieben. Und das ist ein Song, der mir sehr, sehr aus dem Herzen spricht und ich glaube, der mir irgendwie ganz oft hilft. Ich finde den wahnsinnig tröstlich. Und der nächste, der mir eingefallen ist, da draußen.
Mhm, da draußen.
Und ja.
Mit einer irren Zeile. Mut heißt nicht, keine Angst zu haben. Mut heißt, dass man trotzdem springt.
Ja.
Ich erwarte davon keine Rettung. Ich erwarte nicht, dass es was bringt. Ich weiß nur, dass man die Angst vergisst, wenn man singt.
Mut heißt, dass man trotzdem springt.
Ja.
Wo kam dieser Satz her?
Der kam von meiner damaligen, also ich habe eine ganz, ganz enge Freundin gehabt, die Cornelia Salz heißt sie. Und die war dann auch eine Zeit lang meine Managerin. Also wir haben viel zusammen geschrieben und das Album Musen und Matrosen, das war unsere Zeit. So, wir waren eigentlich zwei Arschbacken, wie man so schön sagt. Und sie hat das zu mir gesagt, genau. Und dann dachte ich, boah. Wahnsinn. Also der Song ist viel später dann erst entstanden. Aber dieser Satz hat mich sehr lang begleitet.
Ja. Hast du die noch öfter anzapfen können? Hat die öfter solche Sätze rausgehauen?
Die hat öfter mal solche Sätze rausgehauen. Aber wir haben uns gegenseitig, also sie hat damals ein Buch geschrieben und wir haben uns gegenseitig sehr, sehr viel inspiriert, ja.
Das war echt richtig schön. Das Album hieß auch Da draußen, genauso wie dieser Song. Und ich glaube, ein, zwei Songs später kommt dann Adieu.
Ja.
Deine Verabschiedung von Tübingen, indem du auch singst, dass du eigentlich in deiner Zeit in Tübingen viel zu wenig von Tübingen gesehen hast.
Ja, das stimmt.
Du weißt immerhin, dass Goethe da gekotzt hat.
Mhm.
Ich war einmal nur in Tübingen bisher in meinem Leben.
Oh, schön.
Und das habe ich aber nicht mitbekommen, dass der da gekotzt hat. Was ist die Geschichte dazu?
Ey, da ist so ein Schriftstellerhaus. Also ich versuche das jetzt mal noch, ich kann das auch immer nicht so gut rekonstruieren, aber da gibt es auf dem Marktplatz ein kleines Haus, das Kotterhaus. Und dort hat der ab und zu mal gastiert anscheinend. Und dann ist er immer schön feiern gegangen und so und hat irgendwann mal aus dem Fenster gekotzt. Und da ist nämlich so ein Gedenkstein und da steht drauf, hier kotzte Goethe.
Ach, wirklich? Man hat richtig Humor.
Ja.
In Tübingen. Hier kotzte Goethe.
Ja.
Oder war das ein Gag irgendwann? Na gut, weiß man, am Ende kann man das nie mehr nachvollziehen, oder?
Ob sich diese Geschichten, die werden doch erst richtig schön, wenn man die Hälfte weglässt und die andere Hälfte dazu und so, ist doch klar.
Es ist auch manchmal gar nicht so wichtig, dass sie stimmen, oder?
Nee, das stimmt.
Oder gute Geschichten sind manchmal besser als die Wahrheit.
Ja, das stimmt.
Aber eigentlich ist es nicht in Ordnung. Mhm. Man will ja Ehrlichkeit und Authentizität. Aber Geschichten haben ein Eigenleben natürlich.
Total. Oh. Auf jeden Fall. Und Menschenhirne, die sind nicht so gut im sich Sachen merken. Das ist wirklich so, Erinnerung verfälscht sich einfach.
Hier habe ich dramatisch geraucht und gesoffen, als ob es kein Morgen mehr gibt. Hier habe ich Freunde gemacht und betrauert und Schauspieler heimlich geliebt. So klein ist Venedig, mein Heimathafen, oh Riesling, oh Storakan. Adieu, Lieblingsblumenverkäuferin. Adieu, Straßenmusikermann.
Das hast du dann mit Goethe ja gemeinsam. Dramatisch geraucht und gesoffen.
Ja, genau.
Oder wenn du das so erzählst gerade, das ist eine Zeile nämlich aus diesem Song. Dramatisch geraucht und gesoffen.
Ja.
Und ein glanzloser Abschied, wie du ihn magst.
Mhm.
War der so glanzlos? Also warum magst du glanzlose Abschiede? Ist genau mein Ding, glanzlose Abschiede.
Oh, wirklich?
Am liebsten möchte ich gar nicht. Ja, wenn ich irgendwann mal aufhören werde, da zu arbeiten, wo ich arbeiten werde. Ich werde nie eine Verabschiedung machen, zu der alle geladen werden, wo irgendjemand nochmal irgendwelche großen Worte auf mich macht. Nein, ich werde klammheimlich jedem Tschüss sagen und dann einfach abends nach Hause gehen. Ich möchte das nicht. Mir ist das zu viel Mittelpunkt und mir ist das einfach unangenehm. Mir ist schon unangenehm, wenn jemand Happy Birthday für mich singt.
Wow.
Oh Gott, dann stehst du da und denkst, oh Gott, ich möchte nur im Erdboden versinken, obwohl es ja total lieb gemeint ist. Aber deswegen, ich kann das glanzlose Abschied total nachvollziehen. Aber wie ist das bei dir?
Naja, das ist irgendwie spannend, dass du das erzählst. Ja, genauso ist es bei mir eigentlich auch. Und ich habe damals, als ich aus Tübingen weg bin, das war ganz aufregend, also ich bin viel durch die Stadt gelaufen und habe so meine Lieder geschrieben. Das ist sowieso so, dass ich, also wenn du dir so einen Beruf hast, wie ich, Poetin, dann setzt du dich, das ist so schön, du kannst durch die Welt laufen als Beobachterin, das liebe ich. Ich sitze so gern an Bahnhöfen oder auf dem Marktplatz in irgendeiner Stadt und beobachte Menschen und fühle so rum und schreibe dann so Texte. Und da habe ich das auch gemacht und habe still und heimlich Abschied genommen. Also ich habe diesen Song geschrieben, bin durch Tübingen gelaufen und wusste schon, ich gehe. Und ich habe es niemandem gesagt. Und dann bin ich halt an Weihnachten auf gepackten Koffern in meiner Küche gesessen und habe noch bei YouTube den Song schnell hochgeladen. Also da gibt es irgendwie so ein altes Video, wo ich das halt in der Küche spiele. Und ja, irgendwie habe ich da gar nicht so viel Brimborium gemacht. Ich bin dann einfach abgefatzt, wie man so schön sagt.
Abgefatzt.
Abgefatzt. Und ja, irgendwie, ich habe das auch so, ich glaube, das Abschied nehmen und gehen und loslassen ist für mich viel, viel schwerer, als irgendwas anzufangen. Also es gibt ja so diese berühmte, auch Klischeefrage, was ist schwerer, anfangen oder aufhören?
Und für die habe ich noch nie gehört.
Ich habe die schon ganz.
Die habe ich noch nicht mal gehört.
Ach,
Schauspieler bekommen ja immer die Frage, was machen sie lieber, Film oder Theater?
Wirklich?
Die kriegen Schauspieler immer, ein Leben lang schon. Eine total blöde Frage und vor allem auch die Antwort weiß man schon, dass sie langweilig wird. Aber ja, naja, manchmal mache ich das lieber und was weiß ich und dann wieder das. Mm. Das kriegen Schauspieler oft die Frage. Aber anfangen und aufhören, das habe ich noch nie gehört.
Hm. Okay. Ja, das habe ich schon oft bekommen, die Frage. Also ich finde es auch ganz spannend und ich kann echt sagen, aufhören fällt mir schwerer.
Ja.
Und ich bin auch jemand auf Partys oder so. Ich mache ganz oft ich gehe einfach. Und ich sage, wo ist sie denn hin? Aber ich gehe, wenn es am schönsten ist.
Den Belgischen machen heißt das, ne?
Ja,
oder
heißt
das
so?
Ich glaube, es heißt einmal den Französischen machen und neulich habe ich dann gehört, machst du den Belgischen?
Ach, das ist
und da habe ich gesagt, ja.
Macht man das denn in Belgien so oder ist das ein Klischee?
Ich weiß nicht, woher das kommt. Keine Ahnung.
Das finde ich ja spannend. Also jedenfalls mache ich das immer. Ich gehe dann einfach. Ich kann das auch, weil es dauert halt, man sagt so, jetzt ist genug, jetzt will ich Ruhe. Und dann musst du noch allen Tschüss sagen und dann quatschen dich alle noch voll. Und dann will irgendjemand nicht, dass du gehst und dann sollst du noch was trinken. Und ich bin echt, ich bin da, ich mag das nicht. Ich denke dann so, nee, ich mach's uns allen viel leichter, wenn ich jetzt einfach schon gehe.
Mhm.
Tschüssi.
Tschüssi.
Und dann bin ich weg und naja. Und wenn es am schönsten ist auch, am besten. Weißt du, also nicht gehen, wenn du schon denkst, okay, nee. Also ich bin nicht so der Typ, der dann...
Ja, okay, du leidest nicht unter FOMO auf jeden Fall, diese Fear of Missing Out.
Zumindest Angst, nicht, was Partys betrifft. Nee.
Du hast viele Ängste, aber nicht die Ängste, etwas zu verpassen, oder?
Nee. Doch, die kenne ich schon auch. Okay. Also das habe ich auf anderer Ebene vielleicht, aber ich muss auch sagen, umso älter ich werde, umso besser wird das. Also ich werde, gerade im Moment habe ich eine Phase, wo ich wieder wirklich viel ruhiger werde, weil, naja, die Pandemie und so, also da hat man ja auch wieder gelernt. Da kannst du jetzt viel Angst haben. Mhm. Was passiert jetzt, wenn ich jetzt heute nicht da... Also ne, alles wurde angehalten. Die komplette Bremse, die Vollbremsung eigentlich. Und du musst es jetzt aushalten, dass du auf der Couch sitzen kannst und Kreuzworträtsel machen.
Ja.
Und irgendwie ist trotzdem die Welt nicht untergegangen. Zumindest nicht in mancher Hinsicht, sagen wir es mal so. Mhm. Viele Dinge sind geblieben. Und da habe ich schon auch wieder gelernt, hey, du musst auch nicht immer rennen wie so ein Viech. Damit irgendwas am Laufen bleibt. Das ist auch okay, sich mal ein bisschen auszuruhen und durchzuatmen und so. Aber was Partys angeht und was viel so Veranstaltungen und so, da habe ich wirklich keine Fear of Missing Out. Ich bin auch jemand nach dem Konzert. Tschüssi, Wärmflasche, ab ins Bett.
Ja.
Das versteht keine Sau. Alle denken, so Sarah, jetzt gehen wir noch feiern.
Nee, ich verstehe das auch.
Ich gehe ins Bett.
Ich liebe Wärmflasche, habe aber auch gleichzeitig ganz schlechtes Gefühl, das so öffentlich zu sagen. Denn
warum
auch immer. Also ich bin gerne offen und erzähle alles Mögliche. Aber so, dass man als Mann gerne eine Wärmflasche hat, das ist irgendwie ein komisches Bild. Man hat irgendwie das Gefühl, it ain't sexy.
Ja, komisch, oder? Aber das haben wir ja alle in uns noch, diese Stereotype und das binäre Denken, so, oh, darf ich jetzt als Mann dieses oder jenes? Aber also ich verstehe dich zwar, aber ich finde es toll, dass du es jetzt gesagt hast. Ja. Und wir sind Wärmflaschenfreunde.
Wärmflaschen sind das alle. Gut, klar, wenn man so ein bisschen, natürlich, du bist ja auch so ein bisschen dünnerer Typ.
Hm.
Ich habe auch nicht so wahnsinnig viel dran und auch so ein Spargeltarzan eher. Da friert man natürlich auch schneller und hat kalte Füße. Und natürlich, Wärmflaschen sind das Beste.
Ja.
Denn dieser Versuch, ohne Wärmflasche einzuschlafen, geht immer schief.
Geht
nach
sowieso.
20 Minuten ärgert man sich zu Tode.
Ja.
Man ist ja immer noch nicht eingeschlafen. Nur weil man zu faul war, aufzustehen und die Wärmflasche zu machen.
Das gibt es nicht. Also wir können irgendwann so eine WG machen. Wir können uns ein Häuschen kaufen an der Ostsee. Ich glaube, wir würden uns gut verstehen.
Das glaube ich auch, denn ich komme ja auch von der Ostsee.
Wir gehen dann immer ohne Tschüss zu sagen und in jedem Zimmer gibt es 3 Wärmflaschen.
Ja, ich möchte, dass du mal einen Song machst, wo die Zeilen auftauchen, Auch Männer machen Wärmflasche oder irgendwie
sowas. Auch Frauen gehen in den Baumarkt oder so. Ja, genau.
Das hast du doch bestimmt schon mal gehabt, oder nicht? Mit Frauen und Baumarkt?
Es gibt von Dotag her gibt's einen Song, der heißt Schwangere Frauen im Baumarkt.
Baumarkt, ja. Und der ist ungefähr 40 Sekunden nur lang.
Ja, und das ist voll grässlich, weil ich gehe ganz viel in den Baumarkt. Also ich bin ein totales Handwerkerviech und dann laufe ich immer im Baumarkt rum. Ich liebe es, stundenlang Schrauben auszusuchen, die ich nicht brauchen werde. Und dann habe ich immer diesen Ohrwurm, schwangere Frauen im Baumarkt, immer wenn ich im Baumarkt rumlaufe.
Und
eines Tages muss ich mich an ihr rächen.
Und ich überlege gerade, was die Pointe ist. Mir fällt gerade die Pointe nicht ein, denn sie singt schwangere Frauen im Baumarkt und dann kommt zum Schluss, kommt eine Pointe, ein Satz. der eine Pointe ist und den Song beendet. Wir beide wissen das nicht.
Wir müssen das nochmal anhören.
Also,
das ist immer wieder beim Gedächtnis, ne? Also,
wem muss das jetzt peinlicher sein? Mir, der ich sehr viel Dota höre auch? Oder du, der du mit ihr einen Song aufgenommen hast? Wem von beiden muss es peinlicher sein?
Vor allem
sein?
Dota war mein größtes Vorbild. Wenn es die nicht gegeben hätte, ich weiß gar nicht. Also, ob ich da angefangen hätte, Musik zu machen.
Ja.
Das ist wirklich so eine großartige Künstlerin. Und so ein toller Mensch.
Ja.
Also, ey, die ist echt, die Frau ist wirklich der Hammer.
Dota,
Dota, Entschuldigung, dass wir deine Beamte nicht mehr wissen. Aber sie wird es uns verzeihen. Wahrscheinlich weiß sie es selber gar nicht. Die hat schon so viele Lieder geschrieben. Vielleicht denkt sie sich, ach scheiße, stimmt, was waren nochmal die Pointe? So kenne ich sie eigentlich.
Aber die weiß das. Dota sagt, welchen Song wollt ihr hören? Und die hat ja wirklich schon 200 Songs oder so. Mhm. Und sagst du den? Ja, okay.
Dann, Wahnsinn.
Also ich weiß nicht, die hat die irgendwie alle drauf.
Ja.
Also, ja. Du hast ja eben gerade, dass du Norddeutsche hast. Es kommt ja immer wieder Norddeutsch bei dir. Du bist eigentlich ein Kind des Nordens. Streng
auch
genommen.
Auch noch, ja.
Eben auch noch. Diese Liebe auch wirklich zur See.
Mhm.
Die hast du, also du hast gerade erwähnt, hier Album Nummer 2 von Musen und Matrosen.
Mhm.
Ja. Einige deiner Tattoos natürlich.
Ja.
Was hast du da, die Windrose oder Anker oder was ist das auf der Schulter, glaube ich, meine ich mich zu erinnern.
Ja.
Den hast du da, also diese Seefahrerromantik.
Ja.
Also die lebst du ja auch. In Bildern.
Irgendwie schon. Okay.
Aber was ich da sehe auf deinem Unterarm, das ist jetzt nichts Seefahrermäßiges.
Doch.
Ach so, doch, das ist so eine Art Hans Albers, nur mit Bart und dunkelhaarig.
Wenn der das jetzt hören würde, den ich mir da drauf tätowieren, egal.
Wer ist denn das?
Das kann ich jetzt nicht sagen.
Aber
das ist ein Meermann mit einem Akkordeon. Und ich habe einen Song geschrieben, der heißt Die Ballade von Frei Johnny. Und in dieser Ballade ist natürlich der Frei Johnny, der macht einen Antrag und die Ich-Figur des Songs sagt quasi, ja, ich kenne solche. Ne? Und jetzt versprich mir hier keine Treue, du und so. Und es geht halt so auch um so Binäres. Also ne, du spielst hier den tollen, starken Mann und ich soll jetzt hier das Weibchen sein, aber so läuft das hier nicht mit uns. Am Ende kriegen sie sich natürlich doch und küssen sich und deswegen, ja, ist wie in so einem Märchen oder so. Und ich weiß auch nicht, ich finde, das hat einfach etwas sehr, sehr Starkes. Also diese See, das ist so was Urgewaltiges, so was Brachiales und das hat eine ganz, ganz wunderschöne Romantik auf jeden Fall. Und ich habe natürlich das durch meinen Ex-Schwiegerpapa und meinen damaligen Partner, mit dem ich ja 10 Jahre zusammen war, der ja aus Lübeck kommt und wir waren halt super viel Zeit haben wir an der Ostsee verbracht. Also das, ich habe auch in Lübeck einen Haufen Songs geschrieben.
Ah.
Im Kandinsky, da ist so eine, kennst du?
Kandinsky, ich weiß zumindest, wo es ist.
Ah.
Also ich habe da nie groß gewohnt, aber ich bin geboren. In Lübeck?
Wirklich?
Meine Familie wohnt
das
in Lübeck.
Das ist jetzt ein Witz.
Meine Familie wohnt in Niendorf-Ostsee. Und
also in Niendorf? Das ist ja wohl nicht.
Ja. Also ich kenne das schon alles.
Du sag mal. Was ist denn hier los heute?
Was ist das? Die Ostsee. Und ich dachte immer, dass du eher ostseetechnisch so quasi Rügen oder sowas, die Ecke was. Aber damals auch durch den Freund Lübecker Bucht.
Genau.
Alles klar. Und die ist ja eigentlich ganz harmlos.
Mhm.
Da ist ja wenig Wildes mehr.
Ja, das ist auch gut so.
Das ist ja gediegen, ne?
Ja.
Du kannst nicht schwimmen.
Ich kann nicht schwimmen.
Aber das musst du lernen.
Ja, ich weiß.
Sag wirklich.
Ich sage immer, wer früher schwimmen kann, länger surfen. Also im Leben. Weil ich will irgendwann nochmal surfen und tauchen auch.
Und weißt du, was du machst?
Ja.
Also bevor du tauchst, musst du schwimmen.
Ja.
Also besser ist das. Aber einige, du nimmst dir einfach 5 Geflüchtete bei dir in der Gegend. Die können ja auch ganz oft nicht schwimmen. Also aus Syrien zum Beispiel, Irak, haben wir Freunde. Die konnten alle nicht schwimmen. Und die lernen das dann. Nein, weil die gehen nie ins Meer. Das ist bei denen nicht so. Die können fast alle nicht schwimmen.
Das habe ich nicht gewusst.
Selbst solche, die natürlich auch sogar mit dem Boot übers Mittelmeer flüchten, davon können ganz viele nicht schwimmen. Also ein guter Freund von mir kann immer noch nicht schwimmen.
Mhm.
Der andere hat es gelernt, der schwimmt ein bisschen wie so ein Hund, weißt du? Aber er kann sich über Wasser halten, das gilt schon als Schwimmen.
Mhm.
Nein, und das ist ganz typisch für ganz viele, die aus dem Gebiet kommen. Und da könntest du 5 die aussuchen aus deiner Nachbarschaft und sagst, wir lernen alle zusammen schwimmen.
Ja, das stimmt. Das ist, also auf jeden Fall ist es schon so ein Thema, wenn man erwachsen ist und du hast so eine Angst vor Wasser wie ich, dann ist das echt ein Thema, weißt du, so sich da durchzuringen, zu sagen, komm, ey, ich weiß nicht, alle um mich rum können das, ne? Und du bist dann mit lauter so Kiddies, also so eine Vorstellung in so einem Schwimmbecken und denkst so, oh Gott, wo ist meine Nudel? Also, weißt du, so, also Schwimmnudel natürlich.
Ja.
Und das ist schon krass, aber ich habe halt auch, also ich habe da echt auch dran gearbeitet, weil ich hatte als Kind schon immer Angst vor Wasser, weil meine Oma hat ganz doll Angst vor Wasser gehabt, die konnte nicht schwimmen und die hat mich quasi eigentlich großgezogen.
Ja.
Und das Tragische war, das ist auch ein ganz ausschlaggebender Punkt gewesen für meine Musik, Musik, also dass ich dann wirklich auch gesagt habe, ich mache jetzt nur noch Musik, war, ist meine Oma gestorben und die ist leider im Fluss gefunden worden.
Ja.
Und das war ganz, ganz furchtbar, ist durch Ertrinken gestorben.
Vermutlich ein Verbrechen.
Richtig.
Man kann nicht sicher sein.
Genau.
Aber, oder seid ihr sicher, dass es ein Verbrechen war? Nee. Gibt es eindeutige Indizien?
Das ist eine große Frage. Also ich bin ziemlich sicher, aber es, aber es ist natürlich schwer belegbar.
Ja,
also
klar.
Und und das war natürlich dann krass, weil ich konnte eigentlich überhaupt nicht mehr, ich konnte nicht mal mehr Wasser hören. Also wir haben an der Steinlach gewohnt in Tübingen. Ne? Das ist ja so ein mini kleiner Bach, der da durchfließt irgendwie, so Richtung Sudhaus, da haben wir gewohnt. Und ich konnte nicht mehr an der Steinlach entlanglaufen, ohne ständig irgendwie Panikattacken zu haben. Und dann bin ich immer nachts joggen gegangen und habe mir Rage Against the Machine aufs Ohr getan, damit ich das Wasser nicht höre. Und bin da lang gejoggt, so lange, bis es nicht mehr schlimm war. Und dann habe ich die Musik immer leiser gemacht. Und dann kannst du nämlich in Tübingen, wenn du immer weiter joggst, kommst du zu so einem Wehr.
Mhm.
Und dann bin ich immer über diese Brücke von diesem Wehr, wo das ja so laut ist, das Wasser. Und habe mir quasi das wieder abkonditioniert, dass diese Angst vor dem Wasser. Aber es ist immer noch so, wenn ich ins Wasser reingehe, ist das, also ich habe irgendwie dadurch einen totalen Hau weg, ne? Durch diese Geschichte.
Okay, ja, aber das macht natürlich dann auch Sinn. Also da versteht man ja wirklich, woher das kommt. Obwohl, wie alt warst du da? Schon 10, 11, 12?
Als die Oma gestorben ist? Nein, da war ich schon erwachsen.
Eben kommt sogar erwachsen.
Aber ich habe ja durch sie auch eh immer Angst vorm Wasser. Also sie war ja immer so, nicht ins Wasser gehen, weil sie wusste, sie kann mich nicht retten
okay,
und so.
Okay.
Genau, und das hat dann nur noch mal eins obendrauf gegeben sozusagen. Ne?
Dein Sohn kann schwimmen?
Ja, der kann super schwimmen. Da.
Ja.
Das Rudel hat ihn großgezogen. Der Rest des Rudels kann schwimmen. Das ist immer ganz gut, wenn man da nicht alleine auf sich gestellt ist.
Man muss nicht schwimmen können, aber wenn man so ein Fan vom Meer ist, und natürlich als letztes auch Dörde Hansen zur See gelesen hat. Hast du?
Nee.
Also musst du.
Okay.
Kennst du Dörde Hansen? Dörde Hansen, du würdest Dörde Hansen lieben, weil die mit so unglaublich tollen Bildern schreibt. Für mich die größte in Deutschland.
Ich sie doch.
Dörte Hansen. Die hat Altes Land, war der erste Roman,
ja.
Mittagsstunde der zweite und der dritte, das ist der letzte, Zur See.
Ja, aber irgendwie, vielleicht habe ich das doch schon gelesen. Ich bin ja so ein Bücherwurm, ich weiß schon mal gar nicht, was ich alles gelesen habe.
Aber das wüsstest du. Ich glaube, das
ich lese ja so unglaublich viel. Das ist Wahnsinn. Ich höre auch ganz viele Hörbücher.
Ja.
Und aber das, vielleicht habe ich es auch schon gelesen, habe es einfach wieder vergessen. Also
okay,
das ist so ein Ding. Ich bin sehr vergesslich.
Okay, dann kann das sein. Aber du liebst das Meer. Eigentlich müsstest du schwimmen lernen noch.
Ja.
Auf der anderen Seite, man muss gar nichts.
Stimmt.
Weißt du,
aber
ist
schön wäre es ja schon.
Oder?
Ja.
Ja, schön wäre das, das schön. Der Anker auf deinem Mittelfinger, den wir sehen, wann kam der?
Als ich nach Leipzig gezogen bin.
Ah.
Und zwar habe ich hier ein Konzert gespielt und ich war sehr, sehr, sehr verliebt und wir haben zusammen ein Konzert gespielt damals und ich bin danach, wir durften irgendwo pennen, irgendwo im Osten von Leipzig hatte uns so ein reiches Pärchen da irgendwie einen Dachboden vom Haus geborgt, dass wir da schlafen können, wir armen Musiker. Und dann bin ich am nächsten Tag zurückgefahren und fuhr an einem Tattoo-Studio vorbei und dann bin ich da reingelatscht und das war auch das Wochenende, wo ich meinen Vater dann getroffen hatte und so und habe gedacht, jetzt hier setze ich meinen Anker sozusagen. Also das war für mich dann so ein, weißt du, wie so ein, dass ich wusste, hier gehe ich her und jetzt, das ist der Weg jetzt. Und da habe ich mir in Leipzig diesen Anker auf den Finger, auf den kaputten Finger.
Noch nicht mal in Lübeck.
Nee, siehst du.
Noch nicht mal in Lübeck.
Alles verkehrt gemacht.
Also auch ein Einstiegssong, muss man sagen, von dem dritten Album da draußen ist definitiv für Leute Reise, Reise, Räuberleiter.
Mhm.
Das macht einfach immer große Freude.
Ja.
Und wir rennen über glühende Kohlen, Hand in Hand mit Schuhe aus. Reise, Reise, mein Liebster, heute wandern wir aus.
Wo kam dieser Song her? Vielleicht nur ganz kurz, so ein Einsatz.
Auch aus der Zeit. Also ich war total verliebt und bin halt abgewusst, okay, ich ziehe jetzt nach Leipzig und wir fahren jetzt einfach los und wir machen das jetzt. Und das hat ja auch der Song, das ist ja so eine Aufbruchstimmung und so. Und hey, wir brauchen doch gar nichts, wir fahren jetzt einfach los. Und das war auch damals so eine Zeit, das war alles so, die Autobahn war so romantisch. Also echt, ich habe Reise, Reise auf so einem blöden Autobahnraststättenklo geschrieben. Echt. Also nächstes Mal, wenn ihr auf so einer Toilette sitzt, dann vielleicht sitzt gerade jemand neben euch und schreibt einen Hit.
Da ist Poesiepotenzial auf der Toilette.
Auf jeden Fall. Und das war irgendwie so eine geile Zeit. Und manchmal, ey, da bin ich an der Autobahn raus und dachte, fuck, ich habe keinen Diesel mehr. Was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich da Songs gespielt und CDs verkauft an der Raste, so damit ich nochmal danken kann und weiterfahren. Ne? Das war schon irgendwie auch, das war toll. Das war eine schöne Zeit irgendwie. Und gleichzeitig würde ich es heute nicht mehr schaffen. Das war schon Wahnsinn. Also ich habe kaum geschlafen und irgendwie, also, ne, ich war ja so mein Booking und mein, ich habe ja alles alleine gemacht und dann, weiß ich nicht, ständig auf dem Fahrersitz geschlafen vor meinem Auto und so ein Quatsch.
Das ist Rock'n'Roll.
Das ist Rock'n'Roll, das war ein bisschen geil. Und jetzt kann ich es, bis ich alt und faltig bin, kann ich das jetzt allen Leuten immer wieder erzählen. Ist doch geil, oder?
Das ist geil. Auf diesem zweiten Album von Musen und Matrosen, da ist der Song Testament drauf.
Und denkt dran, bevor ihr antwortet, ihr seid auch nur verletzte Kinder. Am Ende gibt's wieder ganz neue Symptome und ihr wart die Erfinder. Und dann sagt ihnen wieder, wie's richtig geht, werd erwachsen und bist du naiv. Predigt Fabeln, lasst alles in Hefte schreiben, die Götter lachen sich schief.
Da geht's so richtig in die Gesellschaft rein. Ja? Alle finden es zwar scheiße, aber alle machen mit. Ihr klugscheißert und kauft trotzdem und die Werbung verkauft euch für dumm. Und dann sitzt ihr vor euren Flachbildfernsehern und meckert auf den Konsum. Wenn ihr das Welt nennt, bin ich gerne weltfremd. Die Götter lachen sich krumm. Mhm. Das ist aber auch eine gute Zeile. Wenn ihr das Welt nennt, bin ich gerne weltfremd. Ich meine, da freut man sich doch ein Leben lang auch drüber, oder? Dass man das einfach irgendwann mal so getextet hat, ne? Also, da geht es ein bisschen darum, wie unsere Gesellschaft mit unseren Kindern umgeht. Die Zukunft wird unsicher, man bereitet das Kind besser darauf vor. Wo kam dieser Song her? Also, als du diesen ganzen Text geschrieben hast, wo saßt du da?
In meiner Küche in Tübingen.
Das war ganz früh noch. Sogar in der dreckigen Küche. War die wirklich
schmutzig.
So? Die schmutzig. War,
nein,
war die so schmutzig
Sound,
wie der Albumtitel?
Der Sound in der Küche war schmutzig und deshalb habe ich das schmutzige Küche genannt.
Weil, das erste
willst
Album.
Du die Geschichte hören,
ja.
Warum es so heißt? Okay, pass auf. Schmutzig. Ich habe damals so in Lübeck so einen Produzenten gefunden. Das war ein richtiger Musiker mit einem richtigen Studio. Und er ist mir damit auf den Sack gegangen, dass er das alles richtig und toll machen wollte und professionell. Und ich war aber so ein bockiges Dings und saß da in Tübingen, habe meine Songs geschrieben und habe gesagt, ja, aber wir müssen jetzt aufnehmen, weil ich will jetzt den Song rausballern auf YouTube. Das war natürlich ganz wichtig. Meine 20 Fans müssen das neue Lied jetzt sofort hören. Und dann hat er gesagt, das kannst du doch nicht machen. Der Sound ist doch viel zu schmutzig. Und dann habe ich gesagt, na, dann nenne ich meinen Kanal halt Lieder aus der schmutzigen Küche. Mhm. Und ich hatte so einen echt so einen alten Laptop, der habe ich einfach aufgeklappt und habe da vor mich gesetzt, ohne irgendein Mikro anzuschließen oder irgendwas. Ne? Das klang natürlich total beschissen. Deswegen heißt, und das war, so war es und so hieß dann auch das erste Album. Und die Geschichte zu Testament, ja genau, ich habe eigentlich sehr, sehr viele Lieder in dieser Küche geschrieben und ich wette, wenn du mich jetzt wieder lassen würdest, in diese Wohnung einziehen, dann würde ich sofort mich da hinsetzen und es würde alles fließen, weil dieser Ort ist magisch.
Wer wohnt denn da?
Ich weiß nicht, ich weiß nicht genau. Ich könnte es rausfinden. Aber es ist also wirklich, es gibt manchmal Orte, die sind einfach magisch. Und ich weiß nicht, warum das so ist, dass du manchmal, als ich wohin komme und sage, okay, hier ist es da, hier fließt alles. Und ich saß in der Küche und ich weiß noch, ich habe diese letzte Zeile von dem Song geschrieben, habe einen Punkt gemacht und habe gesagt, das wird ein Hit. Und dann ist es ja total, ich war damals noch bei so einem Typen aus Baden, aus dem Schwarzwald kam der, im Label. Und dann hat er mich angerufen, ein paar Monate nach der CD-Veröffentlichung und hat gesagt, also sag, ich wollte nur sagen, also das Album, das ist quasi ein Flop. Und ich so, oh schade, ey. Und dann ging das aber rund, ne? Ein paar Monate später erst. Dass dann dieser Song geteilt wurde und irgendwie das ploppte dann da so durch den Äther.
Was ein Wunder ist, denn der Song ist quasi fast 6 Minuten lang. Mhm. Der Song hat keinen Refrain. Mhm. Und dass ausgerechnet dieser Song so ein Hit wird, liegt es ausschließlich am Text und an der Botschaft? Oder was glaubst du?
Nee, also ich denke, das hat viel zu tun mit einer Haltung auch und dem, was du so spürst. Also ich glaube, man würde jetzt lügen, wenn man sagt, das hat nichts mit dem Interpreten zu tun. Das hat sicherlich damit zu tun, wenn man überlegt, mit der Zeit auch, also dass du zur richtigen Zeit kommst, dass du zufällig an irgendeinem Ort bist. Ich glaube, das hat mit allen, das ist auf jeden Fall multifaktoriell.
Ja, okay.
Das war irgendwie ein totales Glück und ich habe es aber auch gespürt. Ich habe es so doll gespürt, das ist jetzt dran. Und ich trage das jetzt überall lang und die Leute können das nicht wegignorieren, dass das die berührt. Das geht einfach nicht. Und wenn jemand dir mit so einer Haltung, mit so einer Überzeugung gegenübersteht, dann hörst du natürlich auch anders zu irgendwie. Ja, also ich meine, ich habe natürlich auch viel gehört und von Leuten, die gesagt haben, 5 Minuten kein Refrain, damit kommst du nie ins Radio. Außerdem, ich habe ja nie singen und Gitarre spielen gelernt. Also ich habe mir viel Kritik angehört. Ne? So ist es nicht. Aber ich wusste irgendwie, ne, scheißegal, ey, ihr müsst doch erst mal zuhören. So, das kann doch jetzt nicht sein, dass ihr das nicht alle auch denkt.
Ja. Aber du wusstest natürlich selber, man musste dir das gar nicht sagen, dass das Lied nichts fürs Radio ist. Du wusstest es ja selber, dass es, wie du es nennst, unhandlich ist.
Ja,
denn ich
stimmt.
glaube, in der letzten Zeile ist da irgendwas mit, ja, dieser Song ist unhandlich. Wie lauteten die letzten 2 Zeilen?
Dann hinterlasse ich ein Kind, das sich selbst gehört und dies unhandliche Lied.
Okay.
Also wenn die Götter nicht mehr lachen und es mich nicht mehr gibt, genau. Und das ist ja auch so, ne, dass ich einfach wusste, okay, weißt du, wenn du so einen Song schreibst und so viel, ist es ja wirklich sehr anklagend, das Lied. Also man könnte ja sagen, naja, da hast du ja nur gemeckert und irgendwie hast du ja gar keine Lösung. Das höre ich ja auch oft, ne? Wobei ich immer denke, ey Leute, come on, wir müssen schon alle zusammen Lösungen finden. Also keiner hat hier als einzelner Mensch und schon gar nicht eine Künstlerperson, die einen Song schreibt. Also ein Song ist ja dafür, dein Gefühl zu schreiben. Aber trotzdem habe ich irgendwie gedacht, naja, die erste, weißt du, das, was den Song am Ende dann unkaputtbar macht, und das ist gilt für alles, was du machst, glaube ich, wo du gesellschaftlich was bewegen möchtest, ist nämlich das Stück Fleisch aus deinem eigenen Oberschenkel. Also das Versprechen in, okay, ich leg's dir in die Hand. Also ich wusste genau, ich stelle mir jetzt ein Bein, weil egal, was ich mit meinem Kind mache, der kann immer zu mir sagen, aber Mama, du hast geschrieben hier.
Mhm.
Ich habe es allen Leuten jetzt versprochen.
Mhm.
Und ey, natürlich, es ist ja nicht so, dass, also diese Welle, die dann kam von Menschen, die mich dann echt zum Guru gemacht haben teilweise. Also richtig krass, zu so einer ikonischen Heldenfigur, die jetzt alles richtig macht. Und du musst jetzt ja auch dein Kind auf eine Freischule und überhaupt, wo ich einfach sagen muss, nee, Freunde, aber so funktioniert's nicht. Weil ich bin auch nur ein Mensch. Ich habe einen Song geschrieben. Ich weiß, dass das ist ein wahnsinnig hohes Ideal, was hier jetzt gesetzt ist.
Mhm.
Und ich kann aber nur den Samen legen und auch in mir nur damit den Samen legen. Aber das heißt doch nicht, dass ich nicht auch ganz viele Fehler mache oder mich streite oder mal gewaltvoll in meiner Sprache bin und hinterher denke, ach scheiße, was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Also wir sind ja nur Menschen. So.
Ja.
Wir dürfen uns auch nicht überschätzen. So. Und es ist auch sehr gewaltvoll, wenn man jemanden zu so einem perfekten, vor allem, das muss ich sagen, berührt mich schon sehr, weil ich war da so jung und wenn ich mir das dann angucke, wie man mich da auch teilweise so ausgestellt hat, dass ich denke, Mensch, da die langen, schweren Haare und dann irgendwie das Figürchen und ne, so das, wie alles immer so perfekt aussieht und ich bin jetzt hier für alle so, das, man nennt es ja, weiß nicht, ob du den Begriff kennst, Manic Pixie Dream Girl, sagt man eigentlich so in Liebesbeziehungen, also das ist ja etwas sehr Toxisches, dass es immer dieses Märchen gibt von, jetzt kommt das Mädchen, das kommt eigentlich auch aus einem Disney-Film, so ein bisschen der böse, raubeinige Held, ne, der so tump ist mit seinen Gefühlen und jetzt kommt aber dieses Mädchen und die zeigt ihm jetzt, wie man sanft wird. Und du hast ja dann als Frau auch deine oder als weiblich gelesene Person auch deine zugeschriebene Rolle, so wie du zu sein hast. Und das ist mir dann sehr hart entgegengeschlagen. Ne? Also du sollst jetzt bitte gesellschaftlich kritisch sein, sollst schon auch bockig sein und das irgendwie anpacken. Ist schon auch cool, wenn du so ein Haudegen bist, aber bitte, bitte nur bis hierhin.
Ja.
Und auf jeden Fall sollst du immer jung aussehen und du sollst immer schön sein, nicht zu dick, nicht zu dünn. Ne, so, und diese ganzen Dinge. Und das ist mir natürlich dann auch wie eine Wucht entgegengeschlagen. Und dass ich gemerkt habe, okay, es gibt halt in allen gesellschaftlichen Metiers, auch unter den Hippies, richtig viele übergriffige Arschlöcher.
Ja. Und manchmal ist es auch ganz schön, dann doch nicht so im Zentrum zu stehen, oder?
Stichwort Happy Birthday, ne?
Stichwort Happy
da
Birthday.
Da haben wir es wieder.
Na gut, das ist harmlos gegen all das, was du dann vielleicht erlebst. Und dann haben aber einige den Song Testament auch für sich gekapert, Rechtspopulisten.
Mhm.
Und man kann sich dagegen nicht wehren? Oder du kannst dagegen nichts machen?
Also nee, also es ist natürlich auch nochmal ein Thema für sich, diese Sache mit dem Vervielfältigungsrecht oder dem Benutzungsrecht, mir fällt gerade das Wort nicht ein, aber ne, was im Internet stattfindet und die eben auch die wirklich miese Bezahlung der und Nichtbezahlung der KünstlerInnen, vor allem der Kleinen, das ist nochmal ein riesengroßes Thema für sich. Das ist also hochdramatisch. Deswegen, wenn ich jetzt hier schon ein Mikro vor der Nase habe, möchte ich einmal kurz sagen, wenn ihr so LieblingskünstlerInnen habt, spendet, spendet, spendet. Gebt denen, schiebt denen einfach mal ein bisschen Kohle rüber oder kauft dann doch mal noch einen Merchandise-Artikel. Oder geht auf Konzerte, weil es einfach wirklich eine richtige Scheißzeit. Es sieht alles nur nach außen gut aus, aber man verdient nicht mehr viel damit und muss eigentlich das ganze Jahr spielen, spielen, spielen. Und was war aber eigentlich, waren wir ja gerade woanders.
Naja, man ist machtlos dagegen, wenn dieser Song einfach gekapert wird.
Genau, also wir haben schon auch teilweise Anwaltsstreits geführt. Und da muss ich sagen, ich war damals bei einer Agentur hier in Leipzig unter Management. Die haben da wirklich sich auch, boah, also ich glaube, die sind genauso erschrocken wie ich in dieser Zeit, was das für eine unfassbare Arbeit gemacht hat und wie viel wir tun mussten, damit das aufhört. Du musst halt auch tagelang an Shitstorms rumkommentieren und löschen und dies und das, damit sich das nicht weiter verbreitet in den Kreisen. Also das ist auch eine ganz schöne Verwaltungsarbeit. Und und dann hast du halt das Problem, wenn du jetzt nicht unbedingt viel Geld hast oder so und du musst dann irgendwie für so einen Gerichtsstreit anfangen, also man kann nicht so richtig viel dagegen machen. Also es haben ja sogar rechte Politiker irgendwelchen mein Content geklaut und hochgeladen und so. Und das ist schon auch ein Riesenaufwand, dagegen anzugehen. Wir haben das gemacht, so gut es irgendwie ging. Aber was du ja immer machen kannst, du hast es ja auch nicht in der Hand, wenn du jetzt einen Song schreibst und in 10 Jahren hat sich die Sprache verändert zum Beispiel. Ich würde vielleicht Testament heute auch nicht mehr so schreiben. Vielleicht würde ich doch, also ja, inhaltlich ja, aber nicht, vielleicht würde ich das ein oder andere Wort nicht so sagen oder so, weil sich die Sprache verändert hat. Ne?
Ja.
Und gleichzeitig kannst du ja immer eine Haltung beziehen. Du kannst ja immer sagen, aber ich stehe da und dafür. Ne, das und das ist mein Way. So. Oder du kannst andere Wege finden. Also ich habe jetzt auf meinem neuen Album zum Beispiel eine feste Kooperation mit den Seapunks, mit einer zivilen Seenotrettungsorganisation. Und das ist halt schon, damit schließt du ja schon aus.
Was also heißt selbst, eine Kooperation in dem Fall?
Das ist eine gute Frage. Das finden wir gerade noch raus.
Das findet ihr noch raus?
Nein, das heißt zum Beispiel, dass du halt, also die wollen sich oder die finanzieren sich auch sehr viel darüber, dass zum Beispiel KünstlerInnen auf ihren Konzerten für sie sammeln oder dass du halt so Merchandise-Artikel herstellst, die dann Soli sind. Ne?
Okay, gut.
Genau. Und
Infostand und was weiß ich.
Genau.
Eventuell noch Seapunks.
Genau. Und wenn ich könnte, würde ich auch sehr, sehr gerne irgendwie da mal wirklich richtig mit Hand anlegen. Ich würde so gerne und ich muss wirklich sagen, mich bewegt dieses Thema sehr und ich finde das absolut irre, was diese Menschen da leisten, also dass die da rausfahren und also was die da alles bringen und wie scheiße es denen geht und welcher Gefahr die ausgesetzt sind, um das wieder gut versuchen. Also das ist ja auch so eine Sisyphus-Arbeit, wenn man sich das vorstellt. Ja, die fahren da zufällig vielleicht an einer Nussschale vorbei.
Es ist eine Stecknadel im Heuhaufen.
Wahnsinn.
Also und es ist wirklich so, es ist nicht übertrieben. Wir können uns das Mittelmeer zum Beispiel gar nicht so groß vorstellen, aber die können einen Tag übers Mittelmeer fliegen und das Boot nicht entdecken.
Ja.
Also mit einem Flieger, mit einem Flugzeug.
Mhm.
So groß ist diese Fläche.
Ja.
Es ist absurd. Ne?
Total. Und dass man dann noch angeklagt wird, ne? Und ich meine, das ist also, es berührt mich unendlich. Und auch allein deswegen muss ich schwimmen lernen, weil ich will irgendwann, ich finde es so, ich muss echt sagen, ich finde es so, so schlimm, hatte ich ja vorhin kurz erzählt, als ich damals den Kapitän geschrieben habe für meinen Schwiegervater. Da wurde er kurz danach freigesprochen. Und ich hab wirklich gedacht, dass wenn das jetzt die Leute erfahren, dann machen wir was dagegen. Das kann, weil damals wusste das ja noch keiner, was da los ist. Und jetzt guck dir an, wo wir gelandet sind. Es ist doch wirklich so schlimm, dass das immer noch so ist. Und dass es dann immer noch Leute gibt, die sich so wahnsinnig darüber aufregen, wenn man sich für die Seenotrettung einsetzt und die glauben, dass sie irgendwie, also ich fasse es einfach nicht und wir sind einfach mitverantwortlich und wenn ich dann so Kommentare lese wie, ja, aber es gibt halt Grenzen und das ist ja auch total natürlich, dann denke ich mir so, naja, also um es ganz kurz zu machen, ja klar, aber nicht, wenn du denen eine Lebensgrundlage wegnimmst mit deinem Reich, also so funktioniert es halt nicht, so, das ist einfach, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Wir werden nicht anders können, als uns darüber Gedanken machen, dass wir in Zukunft alle gemeinschaftlich an einem Strang ziehen müssen. Und damit meine ich alle. Das wird noch hart für uns. Und wenn wir keine neuen Wege finden, dann wird's noch härter. Und ja,
gegen diese Vereinnahmung hast du dich ja aber auch dann auf dem neuen Album auch ein bisschen gewehrt.
Ja.
Auch in dem Song Nie wieder.
Ja. Ja,
ist ein bisschen so die Schlussfolgerung daraus.
Ja, das
Leute.
Also, den habe ich ja damals geschrieben, als der Testament gekapert wurde.
Ne?
Genau, ja.
Deswegen, der ist jetzt drauf.
Doch damit trittst du die Geschichte unserer Urgroßeltern mit Füßen. Und auf deiner Friedensdemonstration spielst du sogar meine Lieder. Doch damit machst du dich mit mir gemein. Und ich sage dir nie wieder. Nie wieder will ich zu feige sein.
Da war ein ganz großes Bedürfnis in dir, anders zu klingen.
Ja.
Weil du weißt, ganz viele Fans denken natürlich, Aber Sarah, wir lieben die Liedermacherin.
Wir wollen jetzt, dass du dich da hinsetzt mit der Gitarre hier.
Mach ich auch wieder und mach ich auch immer noch. Machst kein auch Problem. Wieder.
Aber jetzt wird es ein bisschen punkiger, jetzt wird es ein bisschen rockiger. Das war auch eine ganz bewusste Entscheidung. Mhm. Eigentlich ein kleiner Radikalschlag, ne?
Ja. So. Ja, also. Weil ich zu mir zurückkomme, weil ich eigentlich auch daherkomme. Also ich habe früher auch so viel
aus
Rock,
der schmutzigen
Punk.
Küche.
Nee, ich habe früher, ja das auch, aber ich meine das tatsächlich noch früher. Also ich bin aufgewachsen mit Rock, Blues, Punk und Heavy Metal und so. Und meine Vorbilder waren auf jeden Fall eher Leute wie Axl Rose oder weiß ich nicht. Das klingt jetzt ein bisschen krass, ne? Also ich will natürlich nicht so enden, wie Axl Rose vielleicht irgendwann geendet ist.
Muss ja nicht.
So rein gesundheitlich.
Geht ja um die Musik.
Genau, aber musikalisch, ne?
Aber der kann schwimmen.
Wirklich? Bist du dir da sicher?
Nein, aber ich bin sicher. Ich meine, der ist doch mit Swimmingpools aufgewachsen.
Das weiß ich nicht.
Ich bin sicher, dass quasi fast jedes amerikanische Kind, egal wie dick es vielleicht auch ist, schwimmen kann trotzdem. Weil da sind überall Swimmingpools oder mehr. Anders hältst du es ja manchmal gar nicht aus im Sommer. Und ja, ich glaube schon. Aber wenn der schwimmen kann, das wäre nochmal für dich noch extra Motivation. Aber du weißt, du musst dir ein Ziel setzen, ein konkretes Datum. Ich möchte bis zum 01.01.2025 schwimmen lernen. Und ich meine, wir reden davon, du brauchst vielleicht 10, 15 Stunden und du kannst schwimmen.
Mhm. Also falls jetzt jemand Interesse hätte, mir Schwimmen beizubringen, meldet euch doch gerne.
Ich kenne eine Schwimmlehrerin, die macht es.
Toll.
Das ist unten im Badischen. Wenn du runterkommst, die bringt dir Schwimmen bei.
Das mache ich.
Bei dem Gig in Karlsruhe, dann im Juni, wann auch immer du in Karlsruhe bist.
Ich mache die 15 Stunden einfach direkt hintereinander weg.
So geht das jetzt auch wieder nicht. Aber du weißt, es wartet die Schwimmmeisterin auf dich.
Und ich bin sehr ausdauernd, wirklich.
Also das ist doch ganz cool. Also das ist nie wieder. Auf jeden Fall ein Song. Ich liebe ja den Holzofen-Punker.
Ach cool.
Oh hey, ich weiß nichts von der Liebe. Es ist schon so lange her. Zeig mir, wie man Liebe macht. Holzofen-Punker, Pierre.
Ich frage mich, wo kommt Holzofen-Punker Pierre? Was ist das?
Der Pierre wird mich töten, wenn ich das jetzt erzähle. Aber ich,
ja, komm, riskier's.
Okay, also Pierre kann nichts dafür, das muss ich jetzt wirklich sagen. Und es ist eine ganz schöne Geschichte, weil der Holzofen-Punker Pierre ist tatsächlich irgendwie so der erste Song, der so die Initialzündung war für dieses Album im Sinne von, ey, da kommt jetzt irgendwie was anderes aus mir raus. Und der ist nämlich auch schon älter, der ist auch schon ein paar Jahre alt. Vor Corona war das und ich hatte ein Vorstellungsgespräch bei meiner neuen Agentur und da war der Pierre Promoter. Oh Gott, der wird mich einfach umbringen. Nein. Ich kann das nicht erzählen. Nein. Ich fand ihn so toll und dann habe ich den Song geschrieben und der Song hieß, der kam einfach aus mir rausgeblubbert und der hieß aber eigentlich Punker Promoter Pierre. Naja, und Pierre ist jetzt woanders und deswegen heißt der Song Holzofen Punker Pierre. Und es war einfach, ich habe den gesehen und war verknallt. Und dann kam der Song aus mir raus. Aber hey, frag Hermann Hesse oder weiß ich nicht, Ringelnatz, die haben immer geschrieben, wenn die verknallt waren, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und ist was geworden aus der Liebe? Oder ist verschmähte Liebe?
Es ist verschmähte Liebe.
Was gibt wieder einen anderen Song dann, oder?
Es ist total okay. Ich meine, also, es ist alles völlig in Ordnung. Ich glaube nur, dass Pierre jetzt sehr rot wird am anderen Ende des... Also ich hoffe, er hat es nicht gehört.
Vielleicht freut er sich doch aber auch einfach.
Nee. Ich glaube, er hätte sich gewünscht, dass ich das nicht erzähle.
Und warum Holzofen?
Naja, weil das hat so eine, ich finde ja, das hat für mich,
was ist das?
Weil das so eine Romantik hat, weil ich irgendwie dachte, oh ey, boah, ich weiß auch nicht, ich finde das so geil, wenn ich mir vorstelle, ich wohne irgendwann wieder auf dem Land und alles ist so schrammlig und huzelig und es gibt so einen Holzofen und es gibt Hühner und irgendwie, ich finde das so eine schöne Vorstellung und da bin ich total, ich weiß auch nicht, ich bin dann so, ich habe sofort so einen Haufen Bilder im Kopf, wie das alles sein könnte und so, weißt du?
Ja,
naja, und so war das.
Ich will den Kapitalismus lieben, weil so viel für ihn spricht. Ich will den Kapitalismus lieben, aber ich schaffe es einfach nicht.
Kapitalismus ist auch ein Song, den hast du von Fanny Van Damme, der ganz wichtig war für dich. Da hast du Karin Mioska, hast du ganz am Anfang noch mit eingebaut. Die Sprecherin, ne, die Tagesthemen-Moderatorin.
Ja.
Wie kamst du auf die? Also mit dem Satz, und jetzt sind wir schon wieder dort, wo wir letzten Winter waren, nur schlimmer.
Genau.
Den hast du von ihr genommen, hast du natürlich rechtlich alles abgesichert. Musstest du fragen dafür?
Natürlich.
Den NDR?
Das macht alles meine wunderbare Agentur.
Genau. Das ist natürlich klasse. Der berührendste Song ist natürlich, wenn er nicht trinkt.
Wenn er nicht trinkt, wenn er nicht trinkt, wenn er nicht. Wenn er nicht trinkt, wenn er nicht trinkt, wenn er nicht.
Den hast du schon vor langer Zeit geschrieben? Der kann nicht in diese Punkphase fallen.
Das ist nicht so, ich weiß nicht, ob man Punkphase sagen kann. Also der Song ist tatsächlich jetzt erst entstanden.
Ach.
Der Text, den gibt's schon lang, ja.
Den gibt's
das
schon
stimmt.
Lang.
Den Text gibt's schon lang. Und es ist aber immer so, dass Songs liegen meistens bei mir auch sehr lange rum und dann bastel ich da nochmal dran und so. Aber der ist natürlich auch, ich meine, da hätte ich jetzt keinen Schrammelpunk-Song draus gemacht.
Nein,
ne?
Der Song an einer Co-Abhängigkeit, wenn du mit einem Partner zusammenlebst, der eben alkoholabhängig ist. Das hat ja große Auswirkungen auch auf dich und macht dein eigenes Leben kaputt. Und dieser Song kam hoffentlich aus deinem Umfeld und nicht aus deinem eigenen vier Wänden.
Doch. Also das war tatsächlich etwas, das ich öfter erlebt habe. Und es ist ja ganz interessant, dass man, also es ist gar nicht so selten. Ne? Zum einen bin ich zum Beispiel ja in einer Branche tätig, wo das auch ziemlich gang und also sag ich mal, wo es viele Menschen gibt, die da irgendwann mit Probleme entwickeln.
Ja.
Oder einen riskanten Konsum haben. Und ich denke, dass es viele Menschen in der Gesellschaft betrifft. Und vor allem deswegen habe ich den Song erzählt. Nicht, weil es mir jetzt so wichtig war, meine Geschichte da irgendwie nach außen zu tragen. Aber dennoch ist es natürlich für mich immer so ein Ding. Ich kann ja nicht über was schreiben, was ich nicht selber zumindest mit, also ne, so mitgefühlt habe. Und das ist halt, das Thema Alkohol ist ein ganz, ganz dramatisches Thema und es gibt gerade jetzt auch in Corona-Zeit hat es, glaube ich, viele Leute richtig reingehauen.
Stimmt.
Und ich möchte sagen, an dieser Stelle, ich habe gerade viele Vorbilder, die oder sehr inspirierende, tolle Menschen, die mir begegnet sind in den letzten Jahren. Zum Beispiel Nathalie Stüben. Das ist eine wirklich ganz tolle Frau und die hat einen Podcast und auch ein YouTube-Format und eben auch so ein Programm. Erzählt ihre eigene Geschichte und hat viele tolle Gäste da, ist also trocken geworden, hat also ein Alkoholthema und hat daraus jetzt ein wundervolles Programm entwickelt, wie man halt trocken werden kann und nüchtern leben kann. Und ich denke, da werden viele Klischeebilder aufgelöst und es sind eben auch in ihren Interviews viele, viele Flinterpersonen auch, die man kennt, die bekannt sind und man denkt, was, die und oh Gott, die auch. Und es ist so wichtig, dass wir darüber reden, weil das betrifft, also vor allem auch, wenn das Kinder betrifft oder wie auch immer, ne, uns wird zu wenig darüber geredet. Und wenn du trinkst, dann bist du irgendwie mit dabei bei uns, weißt du. Aber wenn du aufhörst zu trinken, dann hast du plötzlich ein Problem. Wie, du trinkst nicht? Warum hast du ein Problem? Ja, aber ich trinke ja nicht. Also wer hat jetzt das Problem? Der trinkt oder der nicht trinkt und so weiter.
Ja.
Und das ist einfach eine ganz, ganz heftige Droge.
Ich finde es bis heute erstaunlich, dass Menschen sich unter Druck gesetzt fühlen durch die Frage, ja, warum trinkst du nichts? Ja, komm, trink doch. Also ich hab noch nie Alkohol getrunken.
Wow.
Noch nie. Ich mach's
nicht. Das ist ja geil.
Ich mag's nicht. Ich mach das nicht.
Ja, aber das ist super. Mach's auch einfach.
Und mir macht das überhaupt nichts aus. Aber ich weiß von anderen, die dann auch früher mal getrunken haben, aber sagen, nee, hab keinen Bock zu trinken.
Ja.
Aber die gehen nicht in die Runde, weil sie sagen, ja, dann wollen sie wieder alte, dass ich mittrinke. Und ich denke nur, man sagt doch einfach nein. Aber das ist oft nicht so einfach für viele Menschen. Was mich ein bisschen erstaunt, aber ich weiß ja, dass es so ist.
Ja, es ist auch einfach ein heftiges Suchtmittel. Und wenn dir das dann ständig überall begegnet, weißt du, dann, das ist so schwer für Leute, ich habe in meinem Freundeskreis viele trockene AlkoholikerInnen auch, also die schon viele, viele Jahre trocken sind. Und ich finde das toll. Also die Hälfte meines Freundeskreises trinkt einfach nie Alkohol. Und das ist voll gut. Aber eigentlich haben das die meisten Menschen nicht.
Cool.
Die meisten Menschen haben ein Umfeld, die einfach. Ja, und das Irre ist, du machst halt viel geilere Sachen. So. Du gehst in die Sauna, machst Sport, du gehst klettern zusammen. Aber was machst du sonst? Du gehst in die Kneipe, oder? Also, weiß ich nicht.
Ja, ja.
Und das ist jetzt wirklich nur die Oberfläche, an der wir gerade kratzen. Aber ich kann euch sehr empfehlen, Nathalie Stüben.
Okay.
Lege ich euch ganz doll ans Herz. Weil das ist wirklich ein wichtiges Thema. Alkoholismus in unserer Gesellschaft. Und auch, wie die Familien und das Umfeld betroffen ist. Und was es mit einem macht. Weil das hat mich auch in eine tiefe Krise gestürzt. Und es ist eine ganz, ganz schlimme Krankheit.
Ich muss an eine Zeile denken. Ach so, stimmt. Aus der mit dem Mond.
Das mit dem Mond.
Rotwein macht Drama. Aus den Banalitäten, oder wie heißt das? Rotwein macht Drama.
Habe ich im Kandinsky geschrieben, übrigens, den Song.
Auch in Lübeck. Aus allen Banalitäten.
Ja.
Sarah, wie cool, dass wir zusammengekommen sind hier.
Ja, das fand ich auch.
Schön.
Ich danke dir, das war so schön.
So, ja, und welchen Einstiegssong? Welche gesunde Einstiegsdroge kann ich noch mitgeben vielleicht? Ich finde auch der Einsamkeit zum Trotze, finde ich, ist eigentlich auch wirklich so ein toller Einstiegssong.
Oh, das freut mich.
Um zu hören.
Und wer am Ende Recht behält,
diesem ewigen Streit. Das wissen wir nicht und es hat kein Gewicht und den Rest erzählt uns die Zeit. Also holt die Alten und die ausgebrannten Liebesmüden aus den Hütten, nur lasst sie reden in der Glotze. Wir schaffen das nur gemeinsam, der Einsamkeit zum Trotze.
Ja, da gehst du ja hinten richtig ab. Ne? Mhm. So, also holt die Alten und die ausgebrannten Liebesmüden aus den Hütten und lasst die reden in der Glotze. Mhm. Wir schaffen das nur gemeinsam, der Einsamkeit zum Trotze. Und das klingt wie ein Corona-Song eigentlich.
Mhm. Und das war vor Corona.
Entstand vor Corona, nämlich 2020 war das. Es klingt aber wie der Corona-Song. Ne?
Aber dann setz das mal in den Kontext. Stell dir vor, der Song mitten im Lockdown. Und dann holt sie alle aus den Hütten, weißt du, das klingt ja wie, als ob ich hier eine Gegnerin der Maßnahmen gewesen wäre. Also da sieht man mal, weißt du, wie gefährlich das ist.
Zum Glück war der Song schon früher da. Du siehst, den hätte man auch kapern können.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Aber hat keiner gemacht.
Zum Glück.
Zum Glück. Danke dir.
Ich danke dir auch.
Und bis die Tage wieder.
Ja, bis bald.
Talk mit Thies.